Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 12. März 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und wir gucken heute nach Brandenburg, kurz hinter die Berliner Stadtgrenze, zu Tesla in Grünheide. Da wird noch nicht wieder produziert, aber es ist Bewegung drin. Eher lahm wirken dagegen die Aktivisten, die in den Bäumen hausen und auf gar keinen Fall wollen, dass Tesla größer wird. In Warum Darum geht es ums Fahren im Konvoi und es geht um Eis, das teuer ist.
Ja, die Erleichterung kann man rauslesen bei Tesla. Der wichtigste Schritt ist getan, Power on. Steht im Internet bei Twitter. Wie hieß das? Twitter?
Nee, bei LinkedIn. Bei diesem LinkedIn steht das.
Ah, bei LinkedIn, ja, okay. Irgendwo da.
Auf dem Profi vom Werksleiter.
Wo ich versuche, nicht zu sein. Noch läuft da nicht wieder alles, aber immerhin, der Strom ist wieder da. Und unser Berlin-Reporter Christian Fuchs ist heute früh in der Gigafactory in Grünheide gewesen und hatte den Eindruck, Tesla will auch ein Zeichen setzen.
Ja, also die Leute gehen wieder ganz normal zur Arbeit. Man sieht auch hier, die Busse halten hier auf dem großen Parkplatz. Die Leute gehen durch die Tore rein. Es sind auch wieder Anlieferfahrzeuge, die hier rauffahren, runterfahren und so, die großen Autotransporter. Aber man sieht nicht nur, dass drin Licht an ist, hier draußen ist auch quasi jede Lampe an. Das betrifft die Laternen hier auf dem großen Parkplatz, das betrifft drin quasi jede Schreibtischlampe, das betrifft die großen Flutlichter an den Anladerampen hier. Also man hat das Gefühl, Elon Musk hat nochmal angerufen und gesagt, wenn hier wieder alles läuft, dann schaltet ihr jede Lampe an, um zu zeigen, wir sind hier wieder da. Vielleicht ist jetzt nur eine Mutmaßung, ne? Aber man hat wirklich das Gefühl, es ist heller als sonst. Ich fahre hier regelmäßig dran vorbei. Sonst ist hier nicht jede Lampe an. Das ist vielleicht so ein bisschen kleine Art Stinkefinger und Kampfansage an alle Protestler, die das eine gute Idee fanden, hier den Strom abzuschalten.
Ja, und dann war Christian auch noch auf der anderen Seite, also im übertragenen Sinne und wortwörtlich. Er war in dem Wald in der Nähe des Strommastes, auf den der Brandanschlag verübt worden ist und dort, wo sich auch noch das Protestcamp gegen die Tesla-Erweiterung befindet. Interessanterweise hat er da aber keine Anwohner aus Grünheide treffen können.
Ja, war gerade schwierig, mit jemandem zu sprechen, weil die meisten schlafen hier tatsächlich noch und ich kann da auch nicht hin, weil die schlafen ja in Baumhäusern. Also das ist wirklich so 5-6 Meter hoch, sind da so eine Paletten teilweise an die Bäume genagelt, da sind Zelte drauf, das sieht irgendwie krass aus und da schlafen dann die Leute drin. Circa 100 Personen sind hier ungefähr im Camp, weiß man nicht ganz genau, hat auch keiner durchgezählt und es gibt tatsächlich auch Strukturen wie es gibt einen Müllplatz, es gibt einen Ort, wo es eine Küche gibt, es gibt einen Ort, wo auch Spenden abgegeben werden können. Also es ist auch schon ganz gut organisiert. Der Bahnhof Fangschleuse, Sie hören es gerade, ist hier direkt nebenan und man sieht auch das Tesla-Gelände hier. Das ist ungefähr, naja, sag ich mal so 5-6 Meter, 600 Meter weiter. Einen habe ich dann am Ende doch gefunden. Edwin steht gerade neben mir, hat gerade sich die Zähne geputzt, hat sich einen Kaffee geholt. Edwin, warum ist dir wichtig, tatsächlich auch hier zu sein?
Ich wohne eigentlich in Spanien und da gibt es auch sehr viel Wasserknappheit. Wir haben das jetzt die letzten Jahre sehr deutlich bemerkt. Und hier aus der Oder-Spree-Region wird eigentlich ganz Berlin und auch darüber hinaus noch mit Wasser versorgt. Und darüber hinaus ist Elon Musk einfach eine Person, der wir nicht vertrauen können. Das ist einer der reichsten Menschen der Welt. Hat mehrmals gezeigt, dass er sich einen Dreck schert, um wie es ArbeiterInnen in seinen Fabriken geht und darum stellen wir uns dem Ganzen hier in den Weg.
Ja, und dafür gibt es tatsächlich fast, naja, so eine Art Protesttourismus. Edwin kommt aus Spanien, ich habe gerade mit jemandem aus Holland gesprochen, also von überall her kommen Menschen, um hier zu protestieren gegen Tesla. Das Camp ist noch bis zum Freitag hier erlaubt, es gibt aber eine neue Beantragung für eine weitere Duldung bis Mai.
So, ist doch schon mal schön, dass bei Tesla also schneller möglicherweise wieder hochgefahren wird. Wir haben ja so hinter den Kulissen gehört, ja, heute wird es nichts mehr mit der Produktion, ne, auch wenn da schon Treiben auf dem Werkgelände ist. Ja, Protestcamp, ja, was soll ich sagen? Sagt ihr doch.
Bist du nicht so ein Fan von, ja?
Na, ich habe ja nichts dagegen. Wer Bock hat, soll gerne mal in einem Baumhaus wohnen oder so, ist mir doch egal. Aber dieser Wald, ja, ist kein natürlicher Wald. Ja, das ist leider auch so.
Also ich fand wirklich interessant, dass auch bei diesem Camp es wieder so ist, dass offensichtlich Leute wirklich rumreisen und dann von Camp zu Camp gehen und sich dort festsetzen und protestieren. Also interessant, dass ein Holländer sich so einsetzt für die Wasserregion Berlin-Brandenburg oder jemand, der eigentlich in Spanien lebt. Ja, ich finde es ein bisschen befremdlich irgendwie. Aber
ich frage mich dann immer, wovon leben diese Leute? Also wirklich, leben die nur von Spenden, die andere dann diesen Protestlern zustecken? Oder, also ich könnte mir das nicht leisten, irgendwie rumzureisen und hier von einem Protestcamp zum nächsten zu ziehen. Und ja, aber gut, also soll jeder machen und wer sich's leisten kann, bitteschön.
Können die nicht ein Dauerprotestcamp am Arm der Welt irgendwo machen und dann protestieren sie einfach da für den Erhalt des Planeten und duschen sich nicht und so. Und
das ist jetzt eine Unterstellung.
Ja, ich weiß es. Ja, natürlich ist das eine Unterstellung, klar, weil die werden natürlich da in dieser Region, wo ja so ein Wassermangel herrscht, sich sicherlich keine Leitungen hingelegt haben, um zu duschen. Nein, die fangen das Regenwasser auf. Ach nee, also ganz ehrlich, die strengen mich alle an. Und das ist nicht, weil ich so unfassbar reaktionär bin, sondern einfach nur, weil man, wenn man sein Gehirn einschaltet, man einfach weiß, wie scheiße das ist, was man da macht.
Wollen wir einfach zum nächsten Thema kommen?
Warum? Nur weil ich mich aufrege oder was?
Auch du, wir haben noch ein paar Themen zu besprechen.
Soll ich mal in meiner Überleitung machen? Wir waren ja gerade beim Auto.
Ja, mach mal die Überleitung aus der Hölle.
Und dann sind wir natürlich auch sofort beim Fahren und bleiben da auch noch einen Moment. Was?
Das ist so super.
Ja, also im Konvoi fahren, ja, eine der beliebtesten Tätigkeiten der Personenschützer und auch einiger Polizisten hier in Berlin, egal wer kommt, egal welchen Hut der aufhat, egal aus welchem kleinen oder großen Land er kommt, es wird im Konvoi gefahren. Aber warum eigentlich Konvoi?
Wenn mehrere Autos oder Fahrräder hintereinander herfahren, dann fahren sie im Konvoi. Das Wort wird besonders im Militär gebraucht, wo meist mehrere Schiffe oder LKW ein anderes Fahrzeug begleiten, um es zu beschützen. Der Begriff selbst kommt aus dem Altfranzösischen. Dort bedeutet Konvoi Geleit und Konvoyer begleiten.
Na, guckste.
Ich liebe diesen Satz. Ich liebe es, wenn du das sagst. Und du sagst es oft. Gut.
Weil ich so häufig so aufgeschlaut werde. Wer hat das letztens? Irgendeiner hat das in einem Podcast gesagt.
Aufgeschlaut?
Ach, schön. Ich weiß, in welchem Podcast das war. Es war Michael Bröker in dem Podcast Table Today, Ferenc. Der hat gesagt, hier schlauen wir sie auf.
Ah,
ja.
Stimmt.
Oh.
Das hat die auch so, habe ich auch noch nicht gehört.
Ja. Schöne neue Wortschöpfung auf jeden Fall. Jetzt kümmern wir uns um etwas ganz anderes. Ist auch eine Überleitung aus der Hölle, aber die geht immer. Also, es geht um Eis. Also da es ja nun langsam endlich milder wird, 14 Grad heute, gestern 15 Grad, machen auch die ganzen Eisdielen in Berlin und Brandenburg wieder auf. Gestern Nachmittag Krumme Lanke in Zehlendorf bin ich vorbeigekommen, war auf dem Weg zur U-Bahn und dachte mir so, oh, das ist ein Zeichen. Da muss ich jetzt reingehen und muss mir jetzt wie immer eine Kugel Nusseis kaufen und eine Kugel Stracciatella. Und dann sage ich das so, ne, ich hätte gerne zwei Kugeln im Becher und so. Und dann sagt die so, ja, 4 Euro. Ich sage so, nee, gar nicht wahr. Ich habe ihr 10 Euro gegeben und dann gibt sie mir 6 Euro wieder. Und ich gucke so drauf und denke mir so, hey, da fehlt doch aber noch die Hälfte irgendwie. Und dann gucke ich auf die Preistafel und denke mir so, nein, tatsächlich, eine Kugel Eis kostet 2 Euro mittlerweile. Und es waren keine besonders großen Kugeln.
Das Leben ist hart.
Aber da staunst du was. Ja, und vor allen Dingen habe ich dann gedacht, so krass, ey, als ich klein war, weiß ich noch, bin ich zur Eisdiele meines Vertrauens gegangen und habe mir damals Zitronen- und Erdbeereis gekauft. Und da kostete eine Kugel Eis 50 Pfennig.
50 Pfennig, wow.
Ja,
die Inflation. Naja, und jetzt ist Eis natürlich, weil Energie ist in Deutschland ja so unfassbar teuer. Und wenn man dann was kühlen will, kostet ja natürlich alles. Und die gute Nachricht aber ist, dass sich das nur so anfühlt und alles gar nicht so schlimm ist. Also ist das, Wirtschaftsforscher gucken sich ja immer mal wieder so an, na wie ist denn das eigentlich? Was hat es früher gekostet? Wie lange musste man dafür arbeiten? Was kostet es heute? Mhm. Und wie lange muss man dafür arbeiten? Die Zahlen, die ich jetzt habe, sind nicht ganz aktuell, sind aus dem Jahr 2020. Da hat man mal die Preise zwischen 1991 und 2020 verglichen. Also ist jetzt nicht in die 50er Jahre gegangen. Da ist der Unterschied noch extremer. Mhm. Und man hat gesagt, okay, wie ist denn die Preissteigerung? Also die Preise sind so im Schnitt, natürlich nicht für jedes einzelne Produkt, um 62% gestiegen in der Zeit von 1991 bis 2020. 62% Steigerung bei den Preisen. Aber gleichzeitig sind die Löhne um 106% gestiegen. Das heißt, selbst wenn etwas jetzt teurer ist, da gibt es viele Produkte, für die man dann weniger lange arbeiten muss, um sie sich leisten zu können. Also Kaffee ist da ein ganz eklatantes Beispiel. Ja, also wenn du da früher den gekauft hast, war der billiger, aber du musstest länger dafür arbeiten. Oder auch schön, eine Waschmaschine. 1991 hätte man 53 Stunden arbeiten müssen, um eine Waschmaschine dann kaufen zu können. Mhm. Und jetzt sind es nur noch 20 Stunden. Also das heißt, relativ ist es gar nicht so teuer. Mhm. Mit anderen Worten, du hast möglicherweise ein unfassbar billiges Eis da gegessen. Lass es also dir schmecken, Simone.
Es fühlte sich nicht danach an, muss ich ehrlich sagen. Ich habe daraufhin mal geguckt, wo Eis besonders günstig ist und wo besonders teuer und habe Zahlen gefunden aus dem vergangenen Jahr. Da sind 105 Eisdielen in Deutschland quasi befragt worden. Und besonders günstig war das Eis in Wuppertal. Da hat eine Kugel im Schnitt 1,37 Euro gekostet und Spitzenreiter war natürlich, ich hätte gedacht, es ist Hamburg, aber nein, es war München, mit 2,03 Euro pro Kugel Speiseeis. Und sie sind dann, warum so krumme Zahlen? Naja, weil es halt Durchschnittspreise sind, ne?
Ja. Das warst du ja auch in Zehlendorf, ne? Und man könnte ja auch sagen, die Kaufkraft in Zehlendorf ist möglicherweise höher als in Hellersdorf.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Aber also bei den Reichen und Schönen kostet halt die Kugel Eis ein Gramm Gold.
Wobei die ja schon auch schön sind. Und da sind auch Reiche. Vielleicht nicht ganz so viele, man weiß es nicht.
Ja, naja. Aber ich habe das gepostet dann gestern bei Instagram und habe geschrieben, so von wegen, ich habe den Frühling jetzt eröffnet und es gibt Eis, aber 2 Euro pro Kugel finde ich ein bisschen viel. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben, die sich auch wahnsinnig aufgeregt haben und aber auch geschrieben haben, ja, bei uns ist es auch so teuer. Und das waren nicht alles Zehlendorfer. Aber in der Tat, also in Berlin im letzten Jahr lag der Durchschnittspreis bei 1,77 Euro pro Kugel. Ich vermute aber mal, das wird jetzt in diesem Jahr dann doch nochmal deutlich raufgehen. Die Preissteigerung von 2022 zu 2023 war auch schon enorm, aber halt auch eine Energiepreise gestiegen und so weiter. Und das wird in diesem Jahr sicherlich auch nochmal deutlich teurer sein.
Und es war ein Durchschnittspreis. Und wenn es ein Durchschnittspreis ist, dann muss ja irgendwas teurer sein. Hm. Wer nicht will, muss ja keine kaufen.
Also, ne? Stimmt, man kann auch einfach in den Supermarkt gehen und sich da schönen Flutschfinger kaufen. Oder Nogatschok, mein Lieblingseis.
Ja, aber warum nicht? Also, weißt du, wenn man jetzt sagen würde, okay, Brot ist so unfassbar teuer. Ne? Revolutionen sind ja durch hohe Brotpreise in der Vergangenheit, wir gehen bald zurück, ausgelöst worden. Ja, wenn man da irgendwie hohe Preise hat, dass Menschen sich einfach nicht mehr ernähren können, okay, dann doof. Aber wenn eine Tüte Chips teuer ist, das Eis teuer ist, die Schokolade teurer geworden ist, dann kann ich ja nur sagen, es ist ja auch gut für die Menschen, wenn die dann dadurch weniger davon essen.
Ah, wie mit den Zigaretten, wegen Zucker, meinst du, ja? Also teuer machen, damit man es weniger konsumieren kann, einfach, weil man nicht so viel Kohle hat.
Zucker- und Fettsteuer gibt es ja in einigen Ländern, Mexiko zum Beispiel. Ja. Also.
Ja, aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob du mir das hier schönreden willst und ich möchte, dass das Eis nicht so teuer ist, ehrlich gesagt. Guck mal, ich habe 4 Kinder. Wenn ich mit 4 Kindern Eis essen gehe, ich weiß, und jeder
kriegt aber du zwei verdienst Kugeln. Auch mehr als früher.
Ja, aber es ist auch alles teurer geworden.
Ja, es ist alles teurer geworden, aber nur nominell, aber nicht relativ.
Ferran, sag doch auch mal was.
Vielleicht gehst du erst dann wieder mit den Kindern Eis essen, wenn die eigenes Geld verdienen. Dann zahlt jeder für sich selbst. Und im besten Fall müssen die sogar weniger arbeiten, um sich mehr Eis zu kaufen.
Ja. Genau, und dann könnte ich einfordern, dass ich von jedem Kind ein Eis dann zurückbekomme. Also für die ganzen Eise, die ich in der Vergangenheit schon für die gekauft habe.
Während, weißt du, was wir jetzt machen, damit wirklich alle happy sind?
Ja.
Wir kratzen unser letztes Geld zusammen.
Ja.
Und PayPalen das Simone.
Ja, gerne.
Und dann kann sie sich Eis kaufen. Ist eine Eisbombe.
So ein Jahreseisbudget.
Genau. So. Und, dabei dann, und wenn dann noch Hunger ist oder so, weil man nicht, dann einfach nochmal, dann legen wir nochmal zusammen.
So, heute persönlicher wird es heute nicht mehr. Ich bin happy, weil ich kriege jetzt gleich sehr viel Geld gepapert.
Na, wir dachten an 10 Euro, 5 Kugeln. Ich meine, wie viel willst du essen?
Das reicht doch nicht fürs Jahr, das müsste schon ein bisschen mehr sein.
Nee, tatsächlich, also ich bin irgendwann.
Ich mag ja überhaupt kein Eis, deswegen bin ich ja so entspannt.
Ich esse auch gar nicht mehr so gerne Eis, seitdem ich an den Mandeln operiert wurde, eine Woche lang oder 10 Tage lang nur Vanilleeis essen durfte. Es kam mir zu den Ohren raus, es war wirklich so widerlich. Und mein Highlight war dann, als die Schwester im Krankenhaus ankam und meinte, so Frau Panteleit, heute gibt's Suppe. Und ich so, geil, ey, voll Bock auf irgendwas Salziges. Und dann kam sie an und hatte eine Schüssel mit geschmolzenem Vanilleeis. Das war dann die Suppe. Seitdem, ich wirklich mit Vanilleeis kannst du mich jagen.
Oh, ansonsten kannst du Eis ja auch selber machen.
Und das war weil ich noch nie an den Mandeln operiert worden bin. Also das durfte auch wirklich nur Vanilleeis sein und die waren einfach so langweilig im Krankenhaus und hatten nur Vanilleeis.
Keine Ahnung, es gab einfach nur Vanilleeis. Okay.
Also bei Mandel-OP bin ich raus. Weil ich esse nur Schoko-Erdbeer. Und wenn es nur Vanilleeis gibt, hinterher müssen die Mandeln drin bleiben für immer.
Gut, aber ich hatte 8 Entzündungen in einem Jahr, musste dann sein. Und ich habe eine Eismaschine, Marc Schubert, natürlich, wie ich alles habe. Ich habe ja wirklich jede bekloppte Küchenmaschine, die man haben kann, auch jede, die es bei Tchibo jemals gab, weil mein Vater die immer gekauft hat und einem dann geschenkt hat zu Geburtstagen und Weihnachten und so weiter.
Ja, man braucht gar keine Eismaschine. Du nimmst einfach tiefgekühlte Blaubeeren, wenn du magst. Packst du eine Banane dazu, Entschuldigung, das ist Freundschaft. Nein, kein Freund, nein, eine Banane dazu. Und dann machst du mit dieser schnellen Küchenmaschine und dann hast du ein sehr cremiges Eis. Und wenn du das mit anderen Sachen machen willst, dann frierst du einfach die Banane ein und dann packst du das, keine Ahnung, Schokopulver dazu und dann hast du Schokogeschmack.
Ja. Folgen Sie uns für mehr Rezepte.
Ja. Na, ich habe das doch nur, weil ich doch mich versuche, immer mal wieder gesund zu ernähren und so weiter. Dann kommt man auf. Ja, ihr seid dafür nicht im
Das weiß ich. Vielleicht ja. mal. Das ist wenig empfänglich für gesunde Ernährung.
In der Tat, das weiß ich, das sieht man. Und das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann
vielleicht
ist wieder,
schau ich mal rein.
Ja, genau. Also dann, vielleicht bis morgen, mach's gut.
Ciao. Cheerio.